wollen im Grunde genommen Eltern, die klare Grenzen setzen, die gelten. Nicht mal so und mal so, je nach Lust und Laune. Da reizt man die Kinder zum Zorn. Wenn man mal Ordnung verlangt und ein andermal lässt man alles durchgehen, oder wenn Vater und Mutter gegensätzliche Erziehungsstile pflegen, damit reizen wir die Kinder zum Zorn. Das ist wichtig, dass uns das bewusst ist, dass Ordnung, Disziplin, gute Gewohnheiten und so weiter höchster Ausdruck von Liebe ist. Wir müssen wieder mal uns unterhalten, ja, was ist denn Liebe? Das Neue Testament, habe ich gestern gesagt, hat zwei Begriffe. Philia, das ist mehr Sympathie, Zuneigung. Und Agape, das ist die geistliche Liebe, gezeugt durch die Liebe Gottes in unseren Herzen, mit der wir auch unsympathische Leute lieben können sogar. Ich habe mal im Bett liegend nachstudiert, wie könnte man Liebe umschreiben? Und ich bin auf einen Ausdruck gekommen, auf einen besseren bin ich seither nicht gekommen. Liebe ist ein Wohltun. Ein Wohltun. Aber das Wohltun kann man wieder falsch verstehen. Da gibt es welche, die verhindern unter Wohltun, wenn man einem Kind den Willen lässt und ihm alles gewährt. Das sei Wohltun. Dann ist das wieder ein Missverständnis. Das ist nicht Wohltun, sondern das ist ein Kind verwöhnen. Das ist ein Kind kaputt machen. Das ist ein Kind zum Sklavenhalter machen. Das ist also nicht Liebe. Und manchmal besteht Liebe darin, dass ich etwas nicht tue. Also, ja, darüber können wir auch wieder eine Stunde reden. Aber schlag doch nochmals die Sprüche auf. Es liegt mir sehr am Herzen, dass wir das verstehen, dass Führung, Grenzen setzen und so weiter, dass das Liebe ist. Und dass wir nicht dem Missverständnis unterliegen dürfen, Liebe sei nur Streicheleinheiten. In Sprüche 13, Vers 24 lesen wir Folgendes. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Nicht liebt seinen Sohn. Das ist ganz klar. Wer seine Rute schont, also wer die Rute nicht anwendet, und hier ist von der Körperstrafe die Rede. Wer seine Rute schont, also sie nicht anwendet, hasst seinen Sohn. Das heißt hier nicht, wer seine Rute schont, liebt seinen Sohn. Sondern hasst. Was heißt hassen? Hassen heißt ihn ablehnen, ihn verachten, ihn nicht ernst nehmen. Also wer ein Kind korrigiert, wenn es nötig ist und nötigenfalls einmal auch den Teppichklopfer verwendet, der beweist dem Kinde damit, dass er das Kind liebt. Also wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn beizeiten. Erzieht ihn beizeiten. Also das ist wichtig, oder gehen wir noch zum Kapitel 23. Vers 13, 14.
Ist eine Zwischenfrage gestellt?
Ja, natürlich.
Ich denke, du kannst dir bestimmt gute Antwort geben. Du weißt ja mittlerweile, zumindest bei uns in Deutschland, dass die körperliche Strafe mehr oder weniger untersagt ist.
Ja.
Oder vielleicht auch strafbar wird. Inwieweit das jetzt schon da ist, weiß ich nicht. Legitim hin oder her, das lassen wir beiseite, aber wie weit dürfen wir da gehen als Christen, die wir doch die Bibel höher achten als das Gesetz Deutschlands?
Da muss man halt auch klug und weise sein. Wenn man in einer
Zwischenverbindung die Flüchtlinge in der Öffentlichkeit strafbar, was du daheim machst.
Ja.
Ja, aber wenn ich da in der Öffentlichkeit bin, kann ich nicht stellen, wenn man die Anklage.
Ja, Ja, die Frage ist wichtig. Ich habe ja gesagt, man muss klug und weise sein. Und sie hat eigentlich genau dorthin gedeutet, was ich sagen wollte. Wenn man in einer Umgebung lebt, die nicht mehr christlich ist und nichts weiß von der Schrift, und man züchtigt ein Kind in der Öffentlichkeit, dann riskierst du eine Anzeige bei der Polizei und du wirst verurteilt wegen Kindsmisshandlung. Das ist die Welt. Also soll man da kluge sein und in der Öffentlichkeit nicht provozieren, weil wir dann eigentlich ein schlechtes Zeugnis geben vor der Welt, obwohl wir an sich richtig handeln würden. Immer vorausgesetzt, dass diese körperliche Züchtigung nicht aus Jähzorn geschieht, sondern in erzieherischer Absicht, also mit der Absicht, das Kind zurechtzubringen. Aber die heutige Welt versteht das nicht. Die predigen genau das Gegenteil, was die Heilige Schrift predigt. Also muss ich das nicht in der Öffentlichkeit demonstrieren und sagen, wir haben die Bibel, das ist das Wort Gottes, macht was ihr wollt, ich mache was in der Bibel steht, das ist auch nicht klug und weise, das ist meine Überzeugung. Aber was innerhalb des Hauses geschieht, das kann ja glücklicherweise die Welt nicht sehen. Da können wir uns biblisch verhalten. Aber es kann natürlich sein, dass mal ein Vater, welcher vielleicht ein bisschen jähzorniges Temperament hat, seine Züchtigung, die Körperzüchtigung übertreibt, also ein Instrument verwendet, das er gerade in der Hand hat, da einen Stock oder weiß ich was, und so dreinschlägt, dass das Kind blaue Striemen hat und am anderen Tag muss es im Schulunterricht zum Turnen gehen und der Lehrer, die Lehrerin sieht ja, das Kind hat blaue Striemen. Ja, dann ist dieser Vater selber schuld, wenn er angezeigt wird. Da muss er halt die Folgen für sein Fehlverhalten tragen. In der Schweiz ist ein Fall passiert, dass man einem solchen Vater 3 Kinder weggenommen hat und in eine Pflegefamilie getan. Und man hat ihnen nicht bekannt gegeben, wo die Kinder sind. Einer gläubigen Familie, die eine gute Erziehung gepflegt hat. Wir leben heute in dieser Welt, was können wir nicht ändern, da sollen wir eben so weit möglich klug und weise sein. Nun, ich habe eine These aufgestellt aus der Erfahrungspraxis als Jugendstaatsanwalt, weil ich ja immer mit schwierigen Jugendlichen, Minderjährigen zu tun habe und man muss ja immer die persönlichen Verhältnisse abklären. Und da habe ich festgestellt, dass viele Kinder, die rebellisch sind, die widerspenstig sind, weil sie entmutigt sind. Ich will das jetzt in dieser Stunde etwas genauer ausführen. Ich will dazu ein Beispiel erzählen. In der Schweiz gibt es ein Sprichwörtlein, da lernen die Erstklässler das ABC an diesem Sprüchlein. Ich habe damals auch vor 60 Jahren bald dieses Sprüchlein gelernt, Buchstabe per Buchstabe. Ich sag's mal auf Schweizerdeutsch und dann auf Bundesdeutsch. Der Hans im Schneckerloch hat alles, was er will. Und was er will, das hat er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Der Hans im Schneckerloch hat alles, was er will. Jetzt auf Hochdeutsch. Hans im Schneckenloch hat alles, was er will. Und was er will, das hat er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Hans im Schneckenloch hat alles, was er will. Ich habe damals nicht begriffen, was für ein weises Sprichwort das ist. Ich habe gefunden, das ist läppisch und dumm. Und dabei ist ein ganz weises Sprichwort. Und das will ich an einem Beispiel erklären, das ich als Untersuchungsrichter erlebt habe. Da habe ich einen Rapport von der Polizei, von einem Hans. Dieser Hans war 17-jährig, fast 18-jährig und hatte Dutzende von Einbrüchen gemacht. Es ging um fast 30.000 Franken Diebstahlswert. Und da muss man natürlich die Eltern auch kommen lassen. Nicht nur den Jugendlichen, ich habe zuerst den Jugendlichen verhört, die Fälle abgeklärt und er war auch offen in der Aussage, hat nichts beschönigt und nichts verschwiegen. Und ich hatte eigentlich von diesem Kerl gar keinen schlechten Eindruck. Ich habe mir gesagt, ja, warum hat der Kerl das getan? Der wusste dasselbe nicht. Der war nämlich überhäuft mit Spielsachen und mit Spielgeräten und mit Musikgeräten und weiß ich was alles. Und dann fragte ich ihn, ja, warum hast du das getan? Siehst du nicht, deine Eltern weinen. Die sind weinend hereingekommen. Ja, die Eltern haben mich gar nicht lieb. Was? Die Eltern haben dich nicht lieb? Ja, warum haben dich denn die Eltern nicht lieb? Die Eltern haben keine Zeit für mich. Ja, warum haben sie keine Zeit für dich? Ja, meine Eltern, für die gilt das Geschäft alles, ja, mein Lebensmittelgeschäft. Die sind von morgen früh bis abends spät im Geschäft, die sind nur für die Kunden da, die sind nur für den Klimbim da, für mich haben sie keine Zeit. Ich sehe meine Eltern am Morgen nicht und oft am Abend nicht. Manchmal kommen sie über Mittag schnell eine halbe Stunde nach Hause, schlingen schnell was runter und verschwinden wieder. Ja, bist denn du allein zu Hause? Ja, nein, wir haben ein Dienstmädchen. Und das Dienstmädchen hat ihn aufgezogen. Und dann habe ich mit den Eltern geredet und habe gefragt, ja, was meint ihr, warum dieser Hans diese Sachen angestellt hat? Dann haben sie die Achseln gezuckt, ja, das wissen wir auch nicht. Habe ich gefragt, ja, was habt ihr für den Hans getan? Da hat der Vater angefangen aufzuzählen, ja, wir krampfen den ganzen Tag für ihn. Wir haben ihm eine Stereoanlage gekauft für 1600 Franken. Wir haben ihm eine Reise finanziert nach Marokko mit Kollegen. Dort hat er Hasch gekauft. Und wir haben ihm bereits einen alten VW gekauft für 3000 Franken. Wenn er jetzt dann volljährig wird, dass er sofort Fahrstunden nehmen kann und so weiter. Und ich weiß nicht, was sie noch alles aufgezählt haben. Und dann sage ich, so naiv wie ich war, ja, ist das alles, was sie für Hans getan haben? Da schmettert er die Faust auf den Tisch und sagte, ja, aber Herr Staatsanwalt, was meinen Sie denn? Ich bin doch nicht der Onassis von Griechenland. Da war damals die Jacqueline Kennedy gerade mit diesem Onassis auf einem Schiff da unterwegs und die ganze Welt hat das miterlebt. Und da habe ich gemerkt, ich bin ins Fettnäpfchen getreten. Und die Mutter hat geweint. Und dann habe ich gefragt, ja, wie war das? Habt ihr auch mit Hans einmal etwas gemeinsam unternommen? Habt ihr auch manchmal Zeit für ihn am Tag? Da hat die Frau noch mal lauter geschluckt und gesagt, Herr Heckli, wir wissen schon, was Sie sagen wollen. Sie haben ja recht. Wir hatten keine Zeit für unseren Sohn. Wir mussten schuften von morgen früh bis abends spät, damit wir uns am Leben erhalten können und unserem Sohn mal ein besseres Leben garantieren können. Und wir haben einem Dienstmädchen die Aufgaben übergeben, die eigentlich die Eltern hätten und so weiter und so weiter. Ja, das ist eben der Hans im Schneckenloch. Der hat alles bekommen, was er will. Aber was er wollte, das hat er nicht bekommen. Liebe, Zärtlichkeit, Zuwendung, das drückt sich aus, auch dadurch, dass man wenigstens am Tag einmal etwas Zeit hat für so einen Burschen. Ich will euch einmal eine Geschichte vorlesen von einem Mädchen, so ein sehr intelligentes Mädchen, 16 Jahre alt, aus einer Bauernfamilie, und dieses Mädchen betätigte sich in einer Bande und hat bandenmäßigen Diebstahl begangen in der Stadt Schaffhausen. In den Kirchen haben sie übernachtet und es kam zu sexuellen Praktiken unter diesem Burschen und dem Mädchen. Also fürchterlich war das Mädchen abgestürzt. Und weil bandenmäßiger Diebstahl war, musste ich alle in Untersuchungshaft setzen für einige Zeit. Und in solchen Fällen habe ich immer verlangt, dass solche Jugendliche, Minderjährige, einen ausführlichen Lebensbericht schreiben. Ausführlichen Lebensbericht. Dieses Mädchen hat auch einen solchen Lebensbericht geschrieben. Es sind 12 Seiten. Die Sekretärin musste das abschreiben. Die hatte eine Schrift, die war schwer zu lesen. Die Sekretärin hat das abgeschrieben. 12 Seiten lang habe die Rechenschaft abgelegt über ihr Leben. Ich kann nicht alles vorlesen, sondern nur einen Ausschnitt, der euch sofort schlagartig klar macht, worum es geht und wie man Kinder zum Zorn reizen kann, wie man sie entmutigen kann. Es heißt zwar hier, wenn ihr das lesen, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ja, warum heißt es nicht, ihr Väter und ihr Mütter oder ihr Eltern reizt eure Kinder nicht zum Zorn? Da in der anderen Übersetzung, Hilfe für alle, die haben tatsächlich übersetzt, ihr Eltern behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Steht zwar nicht in der Bibel, ihr Eltern, ist auch falsch so zu übersetzen. Es heißt ausdrücklich, ihr Väter. Warum richtet sich die Mahnung in erster Linie an die Väter? Weil die Väter da versagen, vor allem, und nicht die Mütter. Die Mütter fehlen eher im Gegenteil, in Überbemutterung. Und die Väter sind nicht da, mitscherlich die vaterlose Gesellschaft. Aber die Väter sind wichtig für die Erziehung. Die Gegenwart der Väter in der Familie, in der Erziehung, ist ungeheuer wichtig. Und zwar schon bei Kleinkindern. Nicht erst, wenn sie in die Pubertät kommen und die feste Hand eines Vaters nötig haben. Die Bibel ist sehr genau. Wenn wir im Epheserbrief lesen, heißt es auch im Kapitel 5, ordnet euch einander unter. Euch, wer? Die Väter und die Mütter. Und viele verstehen das, weil sie es nicht genau lesen, so: der Vater muss sich die Frau unterordnen. Das steht aber nicht hier. Im Griechischen ist das viel deutlich. Ordnet euch einander unter. Das heißt, der Vater ordnet sich der Mutter unter und die Mutter ordnet sich dem Vater unter. Was heißt unterordnen? Griechisch hypotasso. Das erinnert an unsere Tassen. Und die Tassen, das haben wir hier auch gehabt, da gibt es noch eine Untertasse. Hypo-Untertasse. Der Vater soll die Untertasse der Mutter sein und die Mutter soll die Untertasse des Vaters sein. Das heißt, die Untertasse trägt. Und wenn die Tasse überläuft oder ein Malheur passiert, fängt die Untertasse das auf. Das heißt, beide müssen sich einander unterordnen, beide das Gute des anderen suchen, beide dem anderen wohltun, beide den anderen unterstützen. Und jetzt werdet ihr alle protestieren und sagen, Herr Heckler, das stimmt nicht. Der Mann ist das Haupt. Das steht gar nicht im Widerspruch zur Tatsache, dass der Mann das Haupt ist. Auch wenn Vater und Mutter sich einander gegenseitig unterordnen, sich helfen und unterstützen und gegenseitig tragen, trotzdem ist der Vater das Haupt. Und er muss das Haupt sein. Und er trägt die allerletzte Verantwortung. Das sagt er schon, das Wort Haupt. Überlegt einmal, Hauptstadt. Wie heißt die Hauptstadt dieses Bundeslandes da? Bitte?
Stuttgart.
Ja, das stimmt jetzt leider nicht. Früher war eine Hauptstadt mit einer festen Mauer umgeben. Hauptstadt. Und wenn Krieg war, konnte die Landbevölkerung in die Stadt hineinfliehen. Und in dieser Hauptstadt fand sie Schutz. Und das ist der Sinn des Mannes, Haupt zu sein. Er muss der Frau einen sicheren Umkreis gewährleisten. Sie muss zu ihm fliehen können, sie muss bei ihm Schutz und Hilfe finden. Das heißt Haupt sein. Es hat nichts mit Herrschen zu tun. Ein totales Missverständnis. Oder Hauptmann. Hauptmann, früher. Ja, heute ist der moderne Krieg. Aber damals Hauptmann. Was machte ein Hauptmann? Der Hauptmann ging immer voran. Der Hauptmann sorgte für seine Truppe. Der Hauptmann ging im Kampf voran. Der war immer an der Front. Das heißt Haupt sein. Vorangehen. Das Ärgernis des Vorbildes. Und jetzt möchte ich fast davon reden, vom Ärgernis der Bibel. Die Bibel sagt Dinge, die uns oft gar nicht passen. Und wenn ich euch sage, ordnet euch einander unter, heißt, dass beide sich einander unterordnen müssen, ist das ärgerlich. Uns Männern würde es viel besser passen, wenn wir uns die Frau unterordnen müssen und wir können den Pascha spielen. Es ist aber nicht so. Wir müssen wieder lernen, genau hinlesen, hinschauen, was steht tatsächlich da. Oder ein Häuptling. Ich bin am Morgen schnell da nach hinten gelaufen und da waren Indianer, ein Indianerdorf dort hinten. Die Indianer, die haben einen Häuptling, ein Haupt. Und der Häuptling, der sorgte für den Stamm. Der ging im Kampf voran. Der war verantwortlich für alles. Das heißt Haupt sein. Das heißt Haupt sein in einer Ehe. Und das hat nichts mit Herrschen zu tun. Das möchte ich einfach klargestellt haben, dass wir wieder genau das Wort lesen müssen, was ist da eigentlich gemeint. Und nun eben dieser Hans im Schneckenloch. Ich habe erzählt von diesem Mädchen. Ich will jetzt diesen Abschnitt lesen. Das ist eine Seite. Worum es geht. Wie wir verhindern können, dass Kinder mutlos werden, dass sie entmutigt werden, dass sie rebellisch werden. Ich will nicht sagen, das ist immer so. Ich sage, oft sind widerspenstige Kinder entmutigte Kinder. Oft. Ich sage nicht immer. Es gibt auch Ausnahmen. Ich lese das vor von diesem Mädchen. Von der bekannten Elternliebe habe ich nie etwas gespürt. Auch Anna und Paul, Geschwister, liebten mich nicht. Fritz bewunderte mich lediglich, aber auch von ihm konnte ich keine Liebe erwarten. Jetzt bleibt nur noch Hannes. Er ist der Einzige, der mir geschwisterliche Liebe entgegengebracht hat und noch heute entgegenbringt. So war es kein Wunder, dass ich ihn über alles liebte, wie auch heute noch. Als ich 9 Jahre alt war, metzgete mein Vater den Ackergaul Fuchs, den ich damals über alles liebte. Er war damals bereits 24 Jahre alt, aber immer noch sehr stark. Und ich ritt manchmal als kleines Mädchen mit ihm spazieren. So war es auch kaum verwunderlich, dass ich tagelang um ihn weinte und aus Kummer und Schmerz nichts mehr aß. Ich kannte damals den Tod des Menschen noch nicht. 2 Tage darauf erschlug mein Vater meine so geliebte Katze. Jetzt war es aus mit meiner Liebe und meinem Glauben zum Menschen, denn die Katze war mein Ein und Alles. Und das wusste mein Vater sehr genau. Ihr Väter reizte Kinder nicht zum Zorn. Ich verkroch mich eine Woche im Heustock, ohne zu essen und ohne die Schule zu besuchen. Mein Vater fand mich dort und prügelte mich mit einem Bengel, bis ich grün und blau war. Ihr Väter reizte Kinder nicht zum Zorn. Übertriebene Bestrafung. Meine Großmutter tröstete mich darauf und ernährte mich mit Schokolade und Zeltli, was mir jedoch damals nichts sagte. Ich verschloss mein Herz vor den Menschen, insbesondere vor meinen Eltern und meinen Geschwistern. Ich sprach tagelang kein einziges Wort, lief mit rotgeweinten Augen umher und verschloss mich in meinem Kummer immer mehr. Ich lachte nicht mehr, ließ die Lehrer von nun an in Ruhe und war einsamer denn je. Selbst Hannes, meinem geliebten Bruder, ging ich aus dem Weg. Und jetzt hört. Als ich eines Abends in meinem Bette lag und bitterlich vor mich hin weinte, da kam plötzlich Hannes an mein Bett, strich mir liebkosend über die Haare und küsste mich scheu auf die Wangen, was bis damals noch nie jemand getan hatte. Er fragte mich nach meinem Kummer und ich erzählte ihm alles. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass mich jemand verstand und dass dieser jemand ausgerechnet mein so geliebter Bruder war, gab mir ein seit Wochen nicht mehr gekanntes, wenn auch nicht glückliches, so doch ein freudiges Gefühl. Und seit da liebte ich Hannes noch mehr als zuvor. Er tröstete mich und gab mir nochmals einen scheuen, lieben Kuss. Meine Mutter sowie auch meine Geschwister wussten nicht, dass mein Vater mich so viel schlug. Ja, sie sahen mich zwar manchmal mit verweinten Augen, aber wenn sie mich nach der Ursache davon fragten, gab ich ihnen keine Antwort. So staute sich mein Unglück und mein Kummer in mir, und ich hatte keinen Menschen, dem ich mich anvertrauen konnte, bis zu diesem oben genannten Bruder. Von nun an erzählte ich ihm alles, meinen ganzen Kummer, und wenn er auch nicht alles verstand und mir nicht helfen konnte, so war es doch gut für mich, dass ich jemandem meinen Kummer erzählen konnte. Ich blieb weiterhin verschlossen, traurig und einsam, aber in Hannes Gesellschaft konnte ich sogar manchmal wieder lachen und taute zusehends wieder auf. Das geht in diesem Stil weiter. Ich will vielleicht noch ein anderes Beispiel lesen, auch aus der Praxis der Jugendstaatsanwaltschaft. Wir sehen hier, der Hans, der hat gesagt, meine Eltern lieben mich nicht. Und die Eltern waren unfähig, dem Hans zu zeigen, dass sie ihn liebten. Ich habe festgestellt, diese Eltern liebten den Hans. Aber sie konnten ihm das nicht zeigen. Sie wussten nicht, wie man das zeigt. Hier haben wir ein Beispiel gehabt von diesem Mädchen. Da kommt ein Bruder und zeigt dem Mädchen Liebe. Er küsst sie, er streichelt sie, liebevoll. Da muss man keine Worte machen. Der hat mit dieser schlichten Handlung unmissverstehbar gezeigt, ich hab dich lieb. Und das ist ein Problem, dem ich immer wieder begegnet bin. Viele Minderjährige, die Schwierigkeiten hatten, sagten immer wieder dasselbe, meine Eltern haben mich nicht lieb. Und wenn man das abklärte, stellte man fest, das stimmt ja gar nicht. Die haben das Kind schon lieb, aber sie zeigen ihm die Liebe nicht. Und hier hat der Bruder dieser Schwester die Liebe gezeigt, durch Streicheln, durch einen liebevollen Kuss. Ich hab dich gern, sagt er damit. Du kannst mir alles anvertrauen. Und sie hat dieses Signal verstanden. Geben wir unseren Kindern diese Signale. Der Körperkontakt ist etwas vom Allerwichtigsten. Erinnert euch, als ihr euch zum ersten Mal verliebtet. Versetzt euch zurück. Ja, habt ihr da dafür gesorgt, dass mindestens 3 Meter Distanz war, wenn ihr miteinander einen Spaziergang machtet? Nein. Da habt ihr einander die Hand gegeben oder die Frau hat eingehängt beim Mann oder man hat die Schultern oder die Hüften umfasst und ist mit engem Körperkontakt miteinander gewandelt. Und das hieß, ich hab dich lieb. Wenn ich jemanden lieb habe, dann suche ich seinen Körperkontakt. Und indem ich den Körperkontakt gewähre, zeige ich ihm, ich hab dich lieb. Wenn ich jemanden hasse, ja, dann weiche ich ihm aus, dann gehe ich möglichst weit weg. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder der Blickkontakt, kontrolliert euch einmal. Der Blickkontakt ist etwas vom Allerwichtigsten, um einem Kind zu zeigen, dass man es lieb hat. Prüft einmal, schaut ihr euren Kindern direkt in die Augen. Also nicht wie ein Urisstier, wo man noch ein weißes Auge sieht, dass das Kind gerade erschreckt, zu Tode. Als ihr verliebt wart, habt ihr da eurem Liebling auch in die Augen geschaut, dass es vor Schreck in Ohnmacht fiel? Nein, liebevoll habt ihr dem Mädchen in die Augen geschaut und das Mädchen wusste, er hat mich lieb, brauchte keine Worte. Wenn man Streit hat mit jemandem, dann vermeidet man den Blickkontakt. Wenn ihr beim Frühstück sitzt oder beim Mittagessen, nehmt ihr da Blickkontakt mit den Kindern auf. Und zwar liebevollen Blickkontakt. Schaut man ihm direkt in die Augen. Wenn das Verhältnis nicht stimmt zum Kind, schaue ich ihm nicht direkt in die Augen. Ich meide den Blickkontakt. Das Kind weiß ganz genau, das bedeutet Ablehnung. Und solche Kinder werden entmutigt. Sie sind nicht angenommen. Ein Kind muss wissen, ich bin angenommen. Meine Eltern haben mich lieb. Meine Eltern haben zu mir Ja gesagt. Ich bin ein Wunschkind. Das haben wir immer in der Hausandacht jeden Tag den Kindern deutlich gemacht. Wir haben Gott immer gedankt, jeden Tag, dass Gott uns unsere Söhne anvertraut hat, dass er uns würdig erachtet hat, diese Kinder bekommen zu dürfen und sie zu erziehen zu Gott hin als Lehen, nicht als Besitztum. Dann wissen die Kinder, aha, wir sind den Eltern lieb und wert. Und genau das müssen sie wissen, das gibt ihnen das Selbstwertgefühl, das gibt ihnen das Urvertrauen, wie man sagt, das gibt ihnen die Ruhe und Gelassenheit und verhindert Aggressivität und Rebellion und Widerspenstigkeit. Ja. Im Grunde genommen etwas ganz Einfaches. Jetzt haben wir schon zwei Sachen. Körperkontakt, zärtlich streicheln, einen Kuss geben, Blickkontakt gewähren. Kann auch sein, dass man mal den Blickkontakt verweigert, wenn man das Kind zurechtweisen muss. Ja. Aber besser ist nicht den Blickkontakt verweigern, sondern mit dem Blick leiten. Ein scharfer Blick. Und das Kind weiß, du hast dich daneben benommen. Und manche Kinder korrigieren sofort, akzeptieren das. Andere brauchen noch Worte. Andere brauchen ein lautstarkes Wort. Und andere brauchen dann mal eben die Zuchtroute, bis sie es kapiert haben. Da muss man eben unterscheiden, was nötig ist. Das ist so ungeheuer wichtig. Ein dritter Punkt ist, und das richtet sich wieder an unsere Männer, Zeit haben für die Kinder. Zeit haben für die Familie. Als wir heirateten und wir wollten Kinder haben, da habe ich alle Vereinsmeierei aufgegeben. Ich wusste, ich will Kinder haben. Ich habe Kinder sehr lieb. Und die Kinder merken es auch, wenn man sie lieb hat. Sie reagieren darauf. Die haben einen Instinkt, ob man sie lieb hat. Eigenartig. Da habe ich die Vereinsmeierei aufgegeben an halb Dutzend Vereine und Kommissionen. Bin nur noch in den Gremien geblieben, wo ich von Amtes wegen sein musste. Alles andere habe ich aufgegeben. Sogar da die Männerriege, wo wir uns da jede Woche einmal zum Fitnesstraining trafen und so weiter. Ich wollte wirklich Zeit haben für die Kinder. Obwohl ich ja den ganzen Tag weg war, am Morgen um 17:45 war ich ja immer schon auf dem Büro und habe dort meine stille Zeit gemacht bis 7 Uhr und dann gearbeitet. Und am Abend um 17:30 war ich zu Hause. Dann habe ich um die Kinder gekümmert. Das kann Yolanda bestätigen. Ich habe sehr viel mit den Kindern gemacht. Ich habe die Kinder trocken gelegt. Und wenn ich zu Hause war, wollten die Kinder, dass ich sie zu trocken lege. Und wenn sie ein Wehweh oder ein Babychen haben, sind sie zu mir gekommen und nicht zu Yolanda. Das gibt Körperkontakt. Ein Kind trockenlegen gibt Körperkontakt. Oder wenn die Mutter das Kind stillt, dann hat sie Körperkontakt mit dem Kind. Und das ist ungeheuer wichtig. Ich habe mal einen Film gesehen, einen amerikanischen Film, als ich noch ein Fernsehen hatte. Das zeigte ein Experiment. Und zwar drei Sorten von Müttern. Die eine Sorte, das waren Mütter, zu der gehörte auch meine Yolanda, die freuten sich auf das Kind. Die wollten ein Kind haben. Und ich kann mich noch erinnern, als da unser erster Sohn kam, da hatte sie alle diese Windelchen und Schlüttchen und Lätzchen und Höschen und Leibchen, alle schön aufgeschichtet im Kinderzimmer. Und einmal nahm sie mich am Ärmel, zog mich ins Kinderzimmer rein, öffnete den Schrank, legte ihre Hände auf die Säulen dieser Kleidchen und sagte, alles parat. So, ein Kind merkt schon während der Schwangerschaft, ob man es erwartet, ob man es gern haben will, ob man es als Geschenk Gottes entgegennimmt. Und jetzt eben, das war diese erste Gruppe, Mütter, die das Kind haben wollten. Dann eine Gegengruppe, die das Kind ablehnte und die es vor der Geburt schon zur Adoption freigegeben haben. Aus irgendwelchen Gründen. Darunter war auch eine Frau, die vergewaltigt worden war. Und da gab es eine mittlere Gruppe, das ist eine komische Gruppe. Ja, man hat sich halt verliebt und dann hat man halt geheiratet und man ist halt auch zusammen gewesen und jetzt hat es halt schon ein Kind gegeben. Ja, eigentlich sind wir noch nicht bereit, wir hätten lieber noch 6 Jahre gewartet und so und sonst das Leben miteinander genossen und ja, ja gut, jetzt muss man halt und abtreiben wollen wir nicht und eine ambivalente, eine zweifelhafte Haltung, aber keine Freudigkeit und so weiter. Und der Film zeigt folgende Szenen bei diesen drei Gruppen. Er zeigt den Moment, wo diese Säuglinge nach dem Einschießen der Muttermilch an die Brust gelegt wurden. Ach, diesen Film sollte man jede Woche mal zeigen. Dann würde man sehen, was die Einstellung zum Kind ausmacht. Da gehen Fäden hin und her zwischen Mutter und Kind und Vater und Kind, schon während der Schwangerschaft. Die kann man wissenschaftlich nicht feststellen. Aber bei der ersten Gruppe, die das Kind erwarteten mit Sehnsucht, da hat in der Regel der Säugling die Mutterbrust sofort angenommen. Und man sah sogar die Milch da an den Mundwinkeln. Das war so besonders entzückend, wie man da die Milch sah an den Mundwinkeln. War nicht bei allen ganz gleich. Es gab auch eine Ausnahme. Das kann sein, auch wenn das Kind erwartet wird, kann es sein, dass mal ein Kind trotzdem die Mutterbrust nicht annimmt. Also nicht erschrecken, wenn bei euch der Säugling die Mutterbrust nicht gleich angenommen hat. Das muss nicht sein, dass man das Kind abgelehnt hat. Bei der Gegengruppe, die das Kind ablehnte, das war wirklich also erschütternd. Die Kindlein nahmen, kein einziges Säugling nahm die Mutterbrust an. Man hat Milch rausgepresst und an die Lippen gestrichen und das Köpfchen an die Brustwarze gedrückt. War nichts zu machen. Hat die Mutterbrust nicht angenommen. So eindrücklich. Und bei der mittleren Gruppe war es halb so, halb so. Es war ein deutlicher Unterschied zur ersten Gruppe. Manche haben es angenommen, aber es war einfach nicht das, was in der ersten Gruppe zu sehen war. Und da habe ich kapiert, was Goethe gesagt hat. Ich kann mir kein schöneres Bild vorstellen, als eine Mutter, die ihr Kind stillt. Wenn ihr das habe ich auch erleben dürfen. Wenn eine Mutter ihr Kind stillt, das sie liebt, wo eine Harmonie, eine Einheit vorhanden ist. Das sieht man, da ist ein heller Schein über diesem Bild. Das hat Goethe gesehen und hat das beschrieben. Auch andere haben das beschrieben, zum Beispiel Matthias Claudius hat das sehr schön beschrieben in einem Gedicht, aber ich habe keine Zeit, jetzt das Gedicht vorzulesen. Wir sehen, wie wichtig die Einstellung zum Kind ist. Und die Kinder spüren instinktiv, ob ich es angenommen habe und aufgenommen vorbehaltlos. Ja zum Kind, ja zur Familie und dann bin ich auch bereit, die entsprechenden Prioritäten zu setzen bezüglich Vereinsmeierei und weiß ich was alles. Und dass man vielleicht mal darauf verzichtet, das Geschäft nicht schon wieder zu vergrößern oder nochmals eine Filiale dort einzurichten und in Amerika auch noch und Honolulu und Hawaii auch noch ein Büro, wo man nur noch unterwegs ist, sondern dann sagt man, wir sind eine Familie, ich will eine Familie, das Kind ist mir wichtig, es hat Priorität, ich verzichte auf die Vereinsmeierei, ich warte mit der Erweiterung der Firma, bis die Kinder draußen sind und gebe mich hinein als Vater. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, indem ihr keine Zeit für sie habt, indem ihr ihnen keine Zärtlichkeit gebt, indem ihr sie nicht in die Arme nimmt. Ich kann mich erinnern, wenn unsere Kinder mal krank waren, dann kochen sie in der Regel, da habe ich sie ins Bett genommen und ich lag da auf dem Rücken und den Joel auf dem Bauch und der ist dann selig eingeschlafen und ich blieb die ganze Nacht wach, weil ich so nicht schlafen konnte. Aber das Kind spürte mich. Es spürte meine Wärme und es fand Ruhe und das gibt Vertrauen, das gibt die Harmonie zwischen Vater und Kind, zwischen Mutter und Kind. Körperkontakt. Zeit haben für ein Kind. Ich kann mich mal erinnern, als schon alle Kinder auf der Welt waren, außer Gabriel der Jüngste, da habe ich mal mit David, ich glaube es war der David und der Joel oder Simon, Simon und Joel. Ich bin nicht mehr ganz sicher, also zwei unserer Söhne. Es war im August, es war Neumond, also wenn es stockdunkel wird. Ein heißer Augustabend, da habe ich mit den Kindern abgemacht, mit diesen beiden. Wir gehen um Mitternacht hinauf auf den Randen, das ist ein Höhenzug, etwa 1000 Meter hoch, geht alles durch Wald, ein Tobel hinauf bis zur Oberst und dort hat es ein Bänklein, eine Feuerstelle. Wir gehen miteinander in der Nacht dort hinauf und wir reden kein Wort. Wir wollen die Geräusche der Nacht erleben. Die waren begeistert. Zeit haben füreinander, miteinander etwas tun. Das ist ungeheuer wichtig. Ich kann mich an diese Nacht noch genau erinnern. Wir sind da losgezogen. Zuerst hatte ich die Kinder nicht an der Hand. Die waren ja nicht mehr so klein. Dann kamen wir hoch in den Wald. Es war stockdunkel, man sah wirklich nichts. Ich kannte den Weg ganz genau und wusste ganz genau, wo ich durchgehen musste. Oben konnte man sehen, ah, da hat Sterne, da geht der Weg durch. Aber wirklich stockdunkel. Und plötzlich merke ich, wie zuerst der Jüngere so ganz nah an mich herankommt. So mich an den Hosen hält. Und dann meine Hand sucht. Und dann habe ich ihn an der Hand gehalten. Und dann der andere auch. Und dann sind wir eng geschmiegt aneinander da hochgegangen, so etwa 3/4 Stunden. Und irgendwann mal rannte irgendein Biest vor uns über die Straße. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch zusammengeschrocken. War das ein Dachs oder ein Reh oder eine Wildsau oder ich weiß nicht was, ein größeres Tier? Die Kinder haben gemerkt, dass ich auch erschrocken bin. Da sind wir weitergegangen, hörten wir plötzlich so einen Uhu oder ein Kauz, was das war. Auch so unheimlich, nicht wahr? Immer näher. Und dann sind wir oben angekommen, setzten uns auf die Bank. Und die haben sich ganz eng an mich gedrückt. Und dann hörten wir wieder so ein Tier schreien. Und da sagte der Junge, Papi, Papi, was ist das? Psst, 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 psst. Wieder schön ruhig sein. Man hört die vielen Geräusche der Nacht. Hochinteressant, macht er mal das. Es ist erstaunlich, die Nacht. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir dort saßen, aber ich muss ehrlich sagen, ich war gar nicht unglücklich, als der Junge sagt, Papi, gehen wir jetzt wieder heim? Und dann sind wir eng umschlungen nach Hause gegangen. Das haben die nie mehr vergessen. Wir haben etwas erlebt miteinander. Das ist wichtig, Zeit haben, etwas erleben miteinander. Das gibt Kit, das gibt Zusammenhalt, das gibt Gemeinschaft. Ich lese da noch ein Beispiel von dem Willi. Der kam in eine Arbeitserziehungsanstalt, hatte mit Drogen zu tun. Und die haben ja alle immer auch Einbrüche gemacht. Der schreibt Folgendes. Liebe Mutter. Er schreibt nicht, liebe Vater, liebe Mutter. Er schreibt nur, liebe Mutter. Der Vater, der existierte für ihn gar nicht mehr. Der lebte zwar noch, aber der existierte für ihn nicht mehr. Traurige Sache. Liebe Mutter, dies werden vielleicht die letzten Zeilen sein, die ich dir je schreiben werde. Ich möchte dir mal als erstes danken für den Kuchen und die Schokolade, die ich von dir erhalten habe. Der Hans im Schneckerloch hat alles, was er will. Aber nicht das, was er will. Wirklich will. Bitte fasse das, was ich dir jetzt schreibe, nicht zu ernst auf. Ich möchte nicht, dass du wegen mir einen weiteren Nervenzusammenbruch erleidest, aber das, was ich jetzt schreibe, muss nun mal gesagt werden. Ich habe mir das alles genau überlegt und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass unsere Verbindung zueinander keinen Sinn mehr hat. Du magst dich fragen, wie ich darauf gekommen bin. Ich werde dir das alles jetzt genau erklären. Es hat also so angefangen. Ich saß da so allein in meiner Zelle und habe mich gefragt, hat denn dein Leben überhaupt noch einen Sinn? Da musste ich mir selbst sagen, wenn es so weitergeht, nicht. Es ist ja jedem von euch, meinen lieben Verwandten, egal, was mit mir geschieht. Ich habe sogar schon den Satz zu hören bekommen, bei dem ist sowieso alles Hopfen und Malz verloren. Wieder andere sagen sich, er ist wie ein Eimer, der außen immer noch wie ein Eimer aussieht, dem aber der Boden fehlt, Man kann hineinschütten, so viel man will, es läuft sowieso alles ins Sinnlose. Jetzt aber mal zum Eigentlichen, was mich bewegt, jeglichen Kontakt mit dir abzubrechen. Bitte wenden. Ich habe über mein ganzes Leben, so viel ich mich daran erinnern mag, nachgedacht und ich kam zur Überzeugung, in Klammer Entschluss, dass ich für euch, das bezieht sich nicht nur auf dich, immer eine Last war, die man am liebsten aus dem Weg schaffen würde. Also das ist jetzt ein Kind, das hat immer das Fehlen und alles Böse machen und einfach um die Zuwendung der Eltern zu erzwingen. Die sind wie ein Hund. Das ist ganz interessant. Es gibt Menschen, die haben Hunde. Stellt euch einen Schäferhund vor. Der wird von klein auf von einem Mann großgezogen. Der Mann ist ein brutaler Kerl. Er schlägt den Hund, er ist jähzornig, er ist launisch, er gibt ihm den Schuh, wenn es ihm passt, wenn der Hund gerade im Weg steht. Aber der Hund, der läuft hinter ihm her. Und nur hinter ihm her. Und er kann gehen, wohin er will. Der Hund läuft immer hinter ihm her. Er ist auf ihn geprägt. Und so sind Kinder auch. Man kann noch so brutal zu Kindern sein. Der Vater hat eine besondere Stellung, eine besondere Position. Der Vater ist nie ersetzbar. Da gibt es eine Beziehung, die ist unzerstörbar. Aber wenn diese Beziehung nicht harmonisch verläuft, werden die Kinder aggressiv und sie werden kriminell in der Regel und sie nehmen Drogen, nur um die Eltern entweder zu bestrafen oder die Eltern zu zwingen, sich mit ihnen zu befassen. Also, dass ich für euch immer eine Last war, die man am liebsten aus dem Weg schaffen möchte. Ihr, ja, ihr, ich möchte das nochmals erwähnen, also ihr habt das Problem einfach gelöst. Ihr habt mich von einem Ort zum anderen geschupft. Geschupft in Anführungszeichen. Wenn du das abstreiten willst, bist du von mir aus gesehen ein Mensch, vor dem ich die Achtung völlig verliere. Und als ich dann älter wurde, in die Lehre kam, da wollte man mich wieder. Weißt du, wo ich dort den Hauptgrund sehe, dass ihr mich wieder wolltet? Ich sehe es so. Ja, jetzt verdient er schon was, jetzt könnten wir ihn eigentlich wieder nehmen, jetzt kommt es ja nicht mehr so teuer. Ich weiß, das, was ich hier schreibe, sind schwere Anschuldigungen, die aber wahr sind und ihre Richtigkeit haben. Ja, und jetzt ist es schiefgegangen. Schade um das schöne, so viel nützende Geld. Ich möchte dich mal fragen, weißt du überhaupt, was Mutterliebe ist? Ich weiß es nicht, weil ich sie nie empfangen habe. Wenn du mich fragst, wieso es nun so weit ist, kann ich dir nur sagen, dass nicht nur ich der Schuldige bin. Ihr seid ebenso schuld daran. Und nun zum Schluss möchte ich noch einmal ein Sprichwort aufschreiben, das sicher stimmt und vielleicht hierher passt. Erst nach dem Tod erkennt man die Qualitäten des Menschen. Solange er lebt, ist er immer ein Stein, an dem man sich wetzt. Ausrufezeichen. Auf Nimmerwiedersehen, Willi. Du hast deinen Sohn jetzt schon verloren. Jetzt ist es leider zu spät, um alles wieder gut zu machen. Das hat der 17-jährige Willi geschrieben. Wir sehen also, wie wichtig es ist, dass wir den Kindern zeigen, dass wir sie lieb haben. Und wie viele Kinder eben meinen, die Eltern hätten sie nicht lieb. Und das ist eine Tragik. Wem wenden sich unsere Kinder zu, wenn sie größer werden, wenn wir sie nicht wirklich lieben? Die wenden sich jener Person zu, von der sie sich am meisten geliebt glauben. Und das sind oft schlechte Kameraden. Und das ist oft der Grund, warum die jungen Burschen und Mädchen viel zu früh in eine Beziehung zum anderen Geschlecht gehen. Weil sie dort das bekommen, was sie immer wollten, was der Hans im Schneckenloch wirklich haben will. Liebe, Zuwendung, Verständnis, Zärtlichkeit. Und wenn die Eltern ihnen das nicht geben, dann geht's schief. Nun ein paar Gründe, wie man Kinder auch zum Zorn reizen kann. Aus der Bibel kennt ihr auch solche Beispiele. Zum Beispiel der Patriarch Jakob, der hatte viele Söhne. Und zwei Söhne hat er den 10 anderen vorgezogen. Das war der Josef und der Benjamin. Vor allem den Josef hat er allen anderen vorgezogen. Ihr kennt die Geschichte. Das war nicht recht von Vater Jakob, dass er den Josef den anderen vorgezogen haben. Das hat den Hass aller anderen Söhne heraufbeschworen und hätte ihm fast das Leben gekostet. Liebe Geschwister, das ist ein ganz wichtiger Grund. Nicht parteiisch sein, nicht ein Kind dem anderen vorziehen, auch wenn man vielleicht zu einem Kind sich mehr hinzugezogen fühlt, mehr vielleicht Sympathie hat. Aber wenn Kinder das merken, da müssen sich Eltern sehr kontrollieren. Keine Parteilichkeit, nicht ein Kind dem anderen vorziehen. Das geht schief. Die rächen sich durch Fehlverhalten, durch Dinge, die sie tun, von denen sie wissen, das gefällt den Eltern nicht, nur um die Eltern zu bestrafen. Ja, wir haben da noch ein anderes Beispiel, Rebekka, nicht wahr? Die Rebekka hatte den Jakob lieb und Isaak hatte den Esau lieb. Das ist auch schief gegangen. Und dann gibt es noch ein Problem, da müssen wir wieder mal die Bibel zur Hand nehmen. Schlagt mal auf in Jesaja 28. Chef, wie lange habe ich Zeit? Ich stehe noch am Anfang meines Vortrags. Bis um halb.
Bis um halb und Viertel vor. Aber spätestens.
Spätestens Viertel vor. Gut. Seid gnädig und barmherzig. Und sonst steht er einfach aus und geht draußen. Dann weiß ich, dass ich jetzt endlich meine Klappe halten muss. Jesaja 28, Vers 23 bis 29. Ich lese diesen Abschnitt. Horcht auf und hört meine Stimme. Gebt Acht und hört meine Rede. Pflügt denn der Pflüger den ganzen Tag, um zu säen? Bricht er nur um und eckt den ganzen Tag sein Ackerland? Ist es nicht so, wenn er dessen Fläche geebnet hat, streut er Dill und sät Kümmel? Er wirft Weizen, Hirse und Gerste auf das abgesteckte Stück und das Korn an seinen Rand? So unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren. Er belehrte ihn. Denn Dill wird nicht mit dem Dreschlitten ausgedroschen und das Wagenrad nicht über Kümmel gerollt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeschlagen und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn zermalmt? Nein, nicht unaufhörlich trischt es der Drescher. Und wenn er das Rad seines Wagens und seine Pferde darüber treibt, zermalmt er es doch nicht. Auch dies geht aus vom Herrn der Heerscharen. Er führt seinen Plan wunderbar aus, seine Weisheit lässt er groß sein. Hier wird ein wichtiges erzieherisches Prinzip dargestellt. Da werden vier Sorten von Geräten geschildert, wie man vier Getreidearten von ihren Hüllen befreit. Die Hüllen, also das Korn, das wäre das Kind. Und das Kind ist umgeben von einer zarten Hülle und vom Spelt und so weiter. Das ist ein Bild der Eigenschaften eines Kindes, die weg müssen. Und dann sind vier Geräte. Eines ist der Stab, das andere ist der Stock, das dritte ist der Dreschschlitten und das vierte ist der Dreschwagen. Das sind vier Geräte in der Reihenfolge der Stab. Mit dem Stab, da heißt es, denn Dill wird nicht mit dem Dreschlitten ausgedroschen und das Wagenrad nicht über Kümmel geräumt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeschlagen. Dill wird mit dem Stab ausgeschlagen. Dill ist das Bild eines Kindes, das sich leichter ziehen lässt. Da verwendet man den Stab. Das mildeste Erziehungsmittel. Das muss nicht schlagen, körperlich schlagen sein, sondern einfach ein erzieherisches Verhalten in einer ganz milden Form. Und das genügt. Dieses Dill lässt sich leicht von dieser Hülle und von der äußersten Hülle durchschlagen trennen. Und auch die Hülle, die kann man dann noch mit Worfeln und durch Luftzug entfernen. Also, das ist ein erzieherischer Grundsatz. Der erzieherische Grundsatz lautet, es muss immer das mildeste Erziehungsmittel angewendet werden, das zum Ziele führt. Und wenn wir ein Erziehungsmittel anwenden, das darüber, über diesen Grundsatz hinausgeht, also wenn ich im Zorn dreinschlage, oder wenn ich ungerecht bestrafe, viel zu hart, unangemessen bestrafe, dann reiht sich die Kinder zum Zorn. Und die schlagen zurück. Also, ich muss mir genau überlegen, wenn ich erzieherisch handeln muss an einem Kind, welches erzieherische Gerät muss ich anwenden? Den Stab? Oder braucht es den Stock? Das ist ein bisschen ein härteres Mittel. Aber wenn der genügt, dann darf ich nicht den Dreschlitten anwenden. Der Dreschlitten, der sah damals so aus, etwa wie ein Floß. Also man hat Balken an Querstangen gebunden, da vorne war Tiere angespannt, Rosse, und hat diesen Schlitten über das Getreide geführt. Das ist das dritte Mittel, das ist ein ziemlich hartes Mittel. Und das vierte war der Dreschwagen. Der Dreschwagen bestand darin, dass man Steinräder mit einer Stange verband, mehrere Reihen Steinräder, und Rosse davor gespannt hat und diese Steinräder, diese Steinwagen über das Getreide geführt hat, das sich nicht leicht von der Umhüllung trennen lässt. Und da sagt Gott, so habe ich dich Israel behandelt. Ich habe den Stab angewendet, wenn der Stab genügte. Ich habe den Stock angewendet, wenn der Stock nötig war. Aber wenn der Stock genügte, habe ich nicht den Dreschlitten und nicht den Dreschwagen angewendet. Aber ich musste auch manchmal den Dreschlitten anwenden, wenn jemand besonders hartnäckig war. Und manchmal musste ich auch den Dreschwagen anwenden. Der Dreschwagen als Beispiel, die Führung in Gefangenschaft nach Babylon. Das war der Dreschwagen. Das eigentliche harte Strafe. Wegen Ungehorsam, wegen Verstockung, da braucht es den Dreschwagen. Das ist ein wichtiges erzieherisches Prinzip. Also der Grundsatz heißt, ich muss die mildeste Erziehungsmaßnahme anwenden, die zum Ziele führt. Und wenn ich darüber hinausgehe, behandle ich ein Kind ungerecht. Und da sind die Väter gefährdet, dass sie anstatt mit dem Stab, mit dem Dreschlitten oder mit dem Dreschwagen reinfahren. Das ist eine Katastrophe. Denn wenn wir mit dem Dreschwagen reinfahren, wo der Stab genügen würde, wird das Korn zerstört. Das heißt, das Kind wird effektiv geschädigt. Es wird seelisch kaputt gemacht. Es entwickelt eine Wurzel der Bitterkeit gegen die Ungerechtigkeit des Vaters oder, wenn es die Mutter ist, gegen die Mutter. Man muss also abwägen, man muss weise sein als Vater und Mutter und überlegen, brauche ich jetzt da den Stab oder brauche ich da den Stock oder muss ich da den Dreschlitten einsetzen oder schlimmstenfalls den Dreschwagen.
Darf ich mal eine Frage stellen?
Ja.
Wenn man mehrere Kinder in der Familie hat, da passiert ja manchmal, dass man ein Kind hat, das guckt man mal scharf an, dann heult und ist gestraft. Und der andere, das lacht nur lang.
Und der andere?
Das lacht die Mutter aus, bis es mal dahin verfolgt wird. Also das ist viel härter in jemandem. Und jetzt gibt es Strafe, die es braucht. Also ich habe das schon erlebt, dass dann das jetzt öfters mal eins hinten drauf braucht. Ich habe gesagt, warum schreckst du denn so oft in mich?
Ja, ja. Aber darüber kann man mit den Kindern reden. Es ist nicht leicht und trotzdem muss man versuchen, den Kindern klarzumachen, warum man nicht alle Kinder gleich behandeln kann. Das verstehen Kinder in der Regel schon. Es mag sein, dass sie es trotzdem als ungerecht empfinden, als parteiisch. Dann ist es schwierig. Aber man muss versuchen, es den Kindern trotzdem zu erklären. Man kann nicht alle Kinder über den gleichen Leisten schlagen. Das geht nicht. Es ist, ja, Vater und Mutter sein ist nicht leicht. Vater werden ist nicht schwer, aber Vater sein dagegen sehr. Das eine ist sehr lustvoll und das andere sehr qualvoll manchmal. Nicht wahr? Ja, Werner?
An dieser Stelle würde ich sagen, gerade weil wir mehrere Kinder haben, das dann sehr fällig ist. Also ich mache das so, dass das Kind, das dann straffällig und die Strafe war beiseite genommen habe, ganz beiseite, dass die anderen Kinder dann nicht gesehen haben, der der Vermittlung bekommen hat mit der Ruhe.
Das ist klug.
Aber ich sage gleich, jedes Mal, wenn ich geschlagen habe, haben mich die Kinder abgeküsst. Nach jeder Strafe haben sie mich abgeküsst und haben mich unterhalten. Und dann haben sie jedes Mal gebetet. Nach jeder Strafe hat das Kind gebetet und habe ich gebetet. Und dann war es wieder rein, die Luft war wieder rein. Und die anderen haben dann eben diese Strafe nicht mitgekriegt, die in der Öffentlichkeit gesagt hat. Du hast ja mit der Familie nicht öffentlich, natürlich hat man gar nicht mal gesagt. So, aber eine Strafe, die jetzige Sitzung war diese Luft, die macht man extra, dass die anderen das nicht mittun.
Sehr weise, was du da schilderst. Ich bin froh, dass du diesen Beitrag geleistet hast. Finde ich sehr nachahmenswert, was er da gesagt hat. Nun fragen wir uns noch, was ist der Sinn der Erziehung, der Korrektur? Das ist ja Zurechtbringung, das ist wie eine Gemeindezucht. Wenn jemand gestrauchelt ist, dann sollen die reifen Brüder ihn zurechtbringen, sagt die Bibel. Das ist Erziehung, Zurechtbringung. Wenn man jemanden zurechtbringt mit dem Stab, dann darf man das nur mit dem Stab machen. Es gibt Beispiele aus der Bibel, ich will wenigstens ein Beispiel erzählen. Ihr kennt alle die Geschichte von Jona. Der Jona, der sollte dann nach Ninive gehen und dieser riesigen Stadt, da braucht er 3 Tage, um das zu durchqueren, musste er predigen, in 40 Tagen ist Ninive zerstört. Eine Heidenstadt. Und was ist passiert, wenn ihr dort nachliest, dann ist leider keine Zeit. Die ganze Stadt hat sich bekehrt samt König und sogar die Tiere mussten sogar fasten. Und dann heißt es, und Gott gereute es, die Stadt zu vernichten. Und das hat dem guten Jona gar nicht gepasst, ihr kennt die Geschichte. Er hat sich aus der Stadt zurückgezogen, auf einen schönen hohen Punkt, um schöne Aussicht zu haben, wenn jetzt diese Stadt zusammengeschlagen wird. Er hat sich darauf gefreut. Er hatte nicht die richtige Einstellung. Der wollte jetzt sehen, dass er bestätigt wird als großer Prophet. Jetzt ist er da durch die Stadt 3 Tage gewandert, hat denen den Untergang gepredigt und jetzt passiert das alles nicht. Ja, das ist auch unerträglich. Ja, die Geschichte muss ich nicht ausmalen. Ihr kennt sie. Weil Ninive Buße tat vom König bis zu den Tieren, hat Gott die Strafe nicht vollzogen. Und das ist wegleitend für unser erzieherisches Verhalten. Wenn ein Kind aufgrund eines Blickes oder einer Ermahnung sich zurechtbringen lässt, dann darf man es nicht mehr bestrafen. Dann ist Bestrafen Ungerechtigkeit. Das heißt, man reizt das Kind zum Zorn. Man muss also abschätzen, hat das Kind das begriffen, ist der Wille, es zu korrigieren, ehrlich, und da muss ich keine Strafe ausfällen. Das ist das biblische Vorbild. Also, wir können uns immer wieder gut orientieren, was die Bibel sagt. Ich habe also gesagt, die mildeste Strafe muss angewendet werden. Das gilt übrigens auch im Strafrecht, gerade auch im Jugendstrafrecht. Da musste immer in jedem Fall vor Gericht geprüft werden. Im Plädoyer muss ich das auseinanderlegen. Welche Maßnahme ist jetzt hier angemessen? Welche Maßnahme ist proportional? Welche Maßnahme ist verhältnismäßig? Und das musste ich belegen. Und da kam vielleicht ein Rechtsanwalt und der hat gesagt, ja, das ist nicht verhältnismäßig, das ist willkürlich und das Gericht musste nun entscheiden, was gilt. Ja, jetzt, weil wir nur noch kurze Zeit haben, kann ich jetzt nur noch Stichworte machen. Ich habe da noch ganze Seiten von praktischen Beispielen und dann die praktischen Beispiele sind mir nicht mal gekommen. Väter sind manchmal gern tyrannisch. Also, sie wollen ihre Macht demonstrieren. Ich bin der Boss. Und mir habt ihr zu parieren. Es gibt einen Grundsatz. Ich habe gesagt, man muss Kinder alles das selber machen lassen, was sie selber tun können. Man muss in der Erziehung darauf achten, dass man den Kindern auch eigene Entscheidungsmöglichkeiten einräumt, altersgemäß. Das heißt, die Eltern, vor allem die Väter, müssen unterscheiden lernen zwischen wesentlich und unwesentlich. Ein kleines Beispiel schnell. Ich war mal eingeladen in eine Familie, war noch nicht verheiratet und wir hatten zwei Töchter und wir wollten da miteinander in den Ausgang gehen und die Töchter wollten sich da ankleiden. Und da gab es einen riesigen Streit zwischen der Mutter und der Tochter. Die Tochter war nur etwa 8-9 Jahre alt. Weil die Mutter fand, dieser Schüpp und dieser Pullover, die passen nicht zusammen, die Farben beißen sich. Und die haben sich gestritten. Und ich habe gesagt, oh Gott, das will er doch. Warum beharrt jetzt die Mutter darauf, dass sie da einen Pullover anziehen muss, der zum Schüpp passt? Das ist doch völlig egal, ob das zusammenpasst. Das Kind schadet sich doch nicht, wenn es Kleider anzieht, die nicht zusammenpassen. Geht sie mal so in die Schule, dann werden die Freundinnen sagen, du Monika, was hast du da für eine lächerliche Kombination? Das passt doch gar nicht zusammen. Und das Mädchen wird erst einmal selber darauf achten, dass die Kleider zusammenpassen. Nicht ein Drama machen, wo es gar nicht nötig ist, wo es nicht um das geistliche oder körperliche Wohl des Kindes geht. Also immer dort, wo wir den Kindern die Entscheidung überlassen können, sollen wir sie ihnen überlassen. Da kann ich mich auch erinnern, die gleiche Familie, da waren wir auf einer Wanderung und da gab es zwei Möglichkeiten, eine obenrum, und eine unten durchs Tal. Und die Töchter wollten oben rum und die Eltern wollten unten rum. Und ich habe gehofft, hoffentlich kriegen die Töchter recht. Ich gehe mir lieber oben rum. Und die haben sich wieder gestritten. Das ist vollkommen lächerlich. Da wird die Familienatmosphäre wegen Bagatellen kaputt gemacht. Da hätten die Eltern sagen sollen, ja, natürlich, wenn ihr Lust habt, oben durchgehen, wir kommen mit. Und wenn die Frau nicht gut zu Fuß war, hätte sie sagen können, ja, geht ihr oben durch, ich gehe unten durch und so weiter. Da soll man doch flexibel und vernünftig sein und nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Und an diesen Dingen wird manche Familienatmosphäre kaputt gemacht, weil man nicht zwischen wesentlich und unwesentlich unterscheidet. Also keine Mücke aus einem Elefanten machen. Ja. Ist fertig? Ja. Also. Dann. Fehlbares Verhalten eines Kindes, das geordnet worden ist, nicht immer wieder hervorholen. Also etwas ganz Schlimmes. Da kann ein Kind die Last der Vergangenheit nie loswerden. Erinnert ihr euch, als ihr euch bekehrtet? Ihr konntet die ganze Last ablegen. Sie wurde in der Tiefe des Meeres versenkt. Gott gedenkt diese Sünden nie mehr. Wie wenn ich diese Sünde nie getan hätte. Effektiv. Aber in der Erziehung machen wir genau den Fehler, dass wir ihnen immer wieder ihre alten Fehlverhaltensweisen vorhalten. Wenn die Dinge geordnet sind, müssen sie definitiv ad acta gelegt werden. Weg damit. Und wenn sie uns in den Sinn kommen, bitte richtig reagieren. Halt, die Sache ist geordnet worden, nicht alten Käse hervorholen, das Schnee von gestern, das ist kalter Kaffee, nichts mehr hervorholen. Da macht man die Kinder kaputt. Ja, ja, und dann natürlich das Ärgernis des Vorbildes. Dass die Väter, vor allem die Väter von den Kindern, Dinge verlangen, die sie selber nicht tun. Da schlotet dein Vater 2 Päckchen im Tag, wie ein Cheminée, und von den Söhnen verlangt er, dass sie nicht rauchen. Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wenn wir in der Familie verschiedene Teilbereiche haben und in diesen Teilbereichen uns verschieden verhalten, also sagen wir Bereich Familie, Bereich Versammlung, Bereich Beruf, die Kinder beobachten genau, wie verhalten wir uns zu Hause, wie verhält sich der Vater in der Versammlung und wie verhält er sich im Beruf. Und wenn sie Unterschiede feststellen, Väter reizt die Kinder nicht zu Zorn. Die Väter machen sich unglaubwürdig. Das gilt natürlich auch für die Mütter. Aber die Väter haben da eine Schwachstelle. Bei den Müttern ist die Schwachstelle, dass sie ihre Männer ehren sollen. Das ist die Schwachstelle der Frauen. Und die Schwachstelle der Männer ist, liebet eure Frauen, weil sie dort die Schwachstelle haben. Also, nur von den Kindern das verlangen, was man selber vorbildhaft tun will oder tut. Und sonst ist man ein Ärgernis für die Kinder. Dann die ewige Nörgelei. Das hängt ein bisschen zusammen, alten Käse hervorholen. Immer alles nörgeln, immer irgendwo ein Haar in der Suppe finden. Nie ist etwas ganz richtig, was ein Kind tut. Das ist ganz schlimm. Dann gibt es Eltern oder Väter auch, die reden, reden, reden. Davon haben wir schon gesprochen. Nicht reden, sondern handeln. Ja, dann ein wichtiger Grund, warum wir Kinder zum Zorn reizen können, ist, wenn wir von den Kindern Perfektion verlangen. Vollkommenheit. Das ist eine ständige Überforderung. Man muss auch einmal gnädig sein und, Entschuldigung, 5 für gerade sein lassen. Kinder können nicht alles so gut wie wir. Also da muss ich die Mütter ansprechen. Die können immer alles besser, die können besser kochen, die können besser backen. Und wenn die Kinder mitmachen wollen, ja, Theresli, das kannst du nicht, das muss ich selber machen. Mami hat keine Zeit. Ärgernis für die Kinder.
Ich möchte aber das ergänzen, das ist auch oft so, habe ich festgestellt, dass wir Väter unsere Schwachstellen in die Kinder hineinprojizieren und sie von ihnen verlangen. Das ist oft
auch, ja.
Also wir merken, ich kann das nicht, aber du musst das können.
Ja, 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 ja.
Projektion der eigenen Schwächen erwarten von den Kindern, das ist auch oft.
Jetzt, ich muss einfach vieles auslassen, aber ich möchte noch die 7 Minuten, die mir gewährt sind, noch über besondere Teenager-Probleme etwas sagen. Teenager, eure Kinder kommen allmählich dann auch ins Teenageralter. Die Persönlichkeitssphäre des Teenagers achten. Wenn ein Teenager ein eigenes Zimmer hat, sollen die Eltern nicht hineinregieren. Da sollen sie die Persönlichkeit respektieren und auch tolerieren, wenn da nicht so eine perfekte Ordnung ist, wie viele Mütter das gern haben wollten. Das ist ihr Zimmer. Und sie sollen nicht ohne anzuklopfen das Zimmer eines Teenagers betreten. Damit zeigen wir Respekt, wenn wir das nicht tun. Dann empfinden das die Teenager als ein Eindringen in ihre Privatsphäre. Nie die Post eines Teenagers öffnen. Also nie, will ich ein bisschen relativieren, wenn man den schweren Verdacht hat, dass da Drogen transportiert werden. muss man halt vielleicht einmal kontrollieren. Aber in der Regel nie die Post eines Teenagers öffnen. Nicht ihre Mails ablesen. Da habe ich selber gesündigt. Nicht im Zimmer herumschnüffeln. Nicht alles und jedes kontrollieren. Nicht nachspionieren. Nicht aushorchen, wenn sie telefonieren. Nicht ständiges Misstrauen markieren. Da reizen wir die Teenager zum Zorn. Wir reizen auch die Teenager zum Zorn, wenn wir ihnen, und das gilt auch für die Kinder, nicht zuhören, was sie sagen. Zuhören, was uns Kinder erzählen, vor allem beim Essen und so weiter. Ich will doch ein paar Beispiele lesen von einigen Teenagern, was die sagen über Fehlverhaltensweisen von Kindern. Von Eltern, Entschuldigung. Da ist Annes Mutter, die sagt, dass meine Tochter ein auswärtiges Internat besucht, bringt mich fast um. Sie ist doch noch so jung, ich vermisse sie so sehr, sie ist doch alles, was ich habe. Also Kinder als Besitz betrachten, ist nicht gut. Was sagt die 18-jährige Tochter? Meine Mutter möchte gern mein Leben für mich leben. Wenn es möglich wäre, würde sie auch noch für mich atmen. Sie hält mich für Zuckerwerk, das im Regen zerrinnt, wenn sie nicht dabei ist und ihren Schirm über mich halten kann. Wenn sie mich doch nur endlich mein eigenes Leben leben ließe. Merkt ihr, was da gemeint ist? Überbemutterung. Nicht loslassen. Die 15-jährige Chantal sagt, meine Mutter ist entschlossen, mich glücklich zu machen. Und wenn sie sich dabei umbringt. Ich bin ihr ein und alles im Leben. Ihre größte Sorge sind meine Gesundheit, meine Hausaufgaben und meine Freizeitbeschäftigung. Mutter arbeitet schwer. Dauernd tut sie etwas Unnötiges für mich. Sie stopft sogar Socken, die ich nie anziehe. Wenn ich krank werde, bekommt sie hysterische Anfälle. Unsere Wohnung verwandelt sich dann in eine einzige Apotheke, vollgestopft mit Unmengen von Medikamenten und Hühnersuppe. Ob ich krank oder gesund bin, immer bewacht sie mich mit Adleraugen. Loslassen. Der 17-jährige Niki sagt, Sprüche 22,6, ein Kind seinem Wesen gemäß erziehen. In der Vorstellung meines Vaters gibt es das Bild vom idealen Sohn. Wenn er mich mit diesem Ideal vergleicht, ist er zutiefst enttäuscht über mich. Ich entspreche nicht dem Traum meines Vaters. Schon seit meiner frühen Kindheit spüre ich seine Enttäuschung. Er versucht sie stets zu verbergen, aber sie machte sich in 100 Kleinigkeiten bemerkbar. In seinem Tonfall, seinen Worten, seinem Schweigen. Er gab sich alle Mühe, aus mir eine getreuliche Kopie seines Traumbildes zu machen. Als ihm dies nicht gelang, gab er mich auf. Aber er hinterließ eine tiefe Narbe, ein bleibendes Gefühl, versagt zu haben. Merkt euch das, Väter. Arnold, 16 Jahre, sagt dazu, die Ratschläge meines Vaters hängen mir zum Hals heraus. Er redet dauernd über meine Zukunft. Unterdessen verdirbt er mir die Gegenwart. Ich habe überhaupt kein Selbstvertrauen und komme mir vor wie ein Versager. Kann leider das nicht kommentieren. Ich habe keine Zeit mehr. Leos Mutter sagt, das Overprotection-Syndrom, die Affenmutter. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn, er achtet nicht genug auf sich, er war schon als kleines Kind immer kränklich. Und was sagt der Sohn dazu, 16-jährig? Meine Mutter spielt gern den Doktor, damit macht sie mich ganz krank. Sie kann noch so müde sein, wenn sie hört, dass ich huste oder mir die Nase putze, ist sie schon auf den Beinen. Wenn ich im Keller niese, kommt sie vom Dachboden heruntergestürzt und dann geht es los. Helf Gott, mein Sohn, was ist los? Hast du dich erkältet? Komm, lass dich mal genau anschauen. Du passt eben nicht genug auf dich. Du solltest nicht so lange im Freien bleiben. Mutter hängt dauernd wie ein Hubschrauber über mir. Ich kann ihr Gerede und den Wind, den sie dabei macht, nicht mehr ertragen. Ich werde doch wohl noch einmal niesen dürfen, ohne dafür eine Erklärung abgeben zu müssen. Antons Mutter ist gekränkt und böse auf den Sohn, auch Overprotection-Syndrom. Mein Sohn Toni wollte zu einer Party gehen. Also sagte ich zu ihm, viel Spaß, Toni, aber benimm dich ordentlich. Ja, unnötige Mahnung. Er sah mich an, als hätte ich Weine runtergehauen. Mit kalter Stimme sagte er, du brauchst mir nicht zu sagen, wie ich mich zu benehmen habe. Man getraut sich bald nicht mehr, ihm auch nur guten Tag zu sagen. Wofür hält er mich eigentlich? Für seine Feindin? Was sagt der 15-jährige Anton dazu? Meine Mutter regt mich fürchterlich auf. Sie behandelt mich wie ein kleines Kind. Immer mäkelt sie an mir herum, benimm dich ordentlich, halt dich gerade, heb die Füße, nimm deine Serviette, schlürfe die Suppe nicht so. Wenn sie nur nicht dauernd meine Gouvernante spielen würde,